We are back. Zurück aus der Sommerpause, gestärkt mit frischen Ideen und vor allen Dingen einem braun gebrannten Gesicht. Wir sind wieder da und wir reden über die Ankündigung von Sony, ab 2028 keine Disc mehr zu produzieren und eine lustige Anekdote zum Hauptdarsteller des Legend of Zelda Films. Dieses und noch viel mehr jetzt bei Faith and Pixels. Herzlich willkommen bei Faith and Pixels, dem Podcast über Gaming, Glaube und All in Between. Servus, hi und hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid und uns in euren wunderschönen Ohren hört. Wir sind zurück aus der Sommerpause und wir, das sind heute leider ausnahmsweise nochmal nicht wir drei, sondern nur der liebe Robin, hallo. Schön, dass du da bist.
Hallo. Ja, schön hier zu sein.
Yes. Und ich, der liebe Ruben, wir sind am Start für euch. Der Maxi hat leider technische Schwierigkeiten. Wir haben es im Vorfeld probiert, hin und her und hü und hot, aber es hat leider nicht geklappt. Deswegen dürft ihr nur mit unseren zwei lieblichen Stimmen Vorlieb nehmen. Aber wir haben extra nochmal unsere Kehlen geölt bei dem trockenen Wetter. Draußen herrscht Dürre, aber wir versuchen euch ein bisschen die Dürre ein bisschen zu befeuchten mit unseren Stimmen. Ja, gut. Warum
ich
sagen, was du hinführen
sollte. Ich wollte gerade sagen, okay, wie kriegst du da jetzt eine schöne Aussage raus?
Wir sind für euch da, egal ob es heiß draußen ist oder kalt, ob Sommer oder Winter, wir sind für euch da und nehmen heute den 32. Podcast auf und wir wollen am Anfang mal ganz kurz zurückblicken zur Sommerpause, vier Wochen lang gab es nichts von uns live, also keine Podcasts und eben auch keine Livestreams, es gab Let's Plays bei YouTube, es gab Wiederverwertung von alten Podcasts bei Instagram, aber wir waren tatsächlich mal vier Wochen weg vom Live-Fenster. Robin, wie hast du die Zeit verlebt und welche Spiele hast du gespielt? Gab es überhaupt, war das für dich so eine Zeit, wo du gesagt hast, boah, endlich mal ohne Kamera, ohne Druck einfach mal ein Spiel spielen oder hast du ganz andere Dinge getan?
Also sowohl als auch. Ich war erstmal im Urlaub mit meiner lieben Frau. Wir waren an der Uckermärkischen Seenplatte Wassersport machen. Wir haben leider eine der kältesten Wochen dort und windigsten Wochen dieser Zeit erwischt dort. Aber wir waren trotzdem mehrfach auf Seen und Flüssen unterwegs mit unseren Stand-Up-Paddleboards und mit dem Kajak und so. Und das war richtig, richtig cool. Da habe ich auch wirklich komplett aufs Spielen verzichtet, außer meine typische Pokémon Pocket TCG-App. Das ist natürlich mein ständiger Begleiter.
Die muss mit.
Genau. Und danach habe ich aber das Sommerfeeling genutzt und habe mir Assassin's Creed Black Flag Resynced gekauft und bin jetzt 30 Stunden im Spiel. Das ist nicht. Nee, Quatsch, das ist doch gar nicht so viel. Also,
ist schon viel. Dafür, dass du die Podcast-Folgen davor immer gesagt hast, ja, keine Zeit fürs Spielen, ja, hier nicht so wirklich und jetzt direkt 30 Stunden.
Ja, also, aber
zurück, würde ich sagen.
aber die Urlaubszeit bzw. Ferienzeit ist extrem ruhig und das habe ich genutzt und konnte immerhin immer wieder mal ein paar Stunden rein investieren und es macht nach wie vor einfach genauso viel Spaß wie damals, als es erschienen ist, also im Original erschienen ist, mit den gleichen Stärken und Schwächen. Also ein Assassin's Creed ist halt auch immer ein Abhaken von To-Dos. Ja. So, ne? Das ist also in fast keinem anderen Spiel ist mir das so präsent wie in dieser Reihe. Da merke ich, okay, da habe ich mit mir zu kämpfen, einmal mit meiner Erkundung und Completionist, mit meinem Completionist-Hang sozusagen, alles vervollständigen zu wollen. Und gleichzeitig, wie viel ist mir meine Zeit wert? So, ja. Genau. Aber das ist ein anderes Thema. Genau. Und ja, nee, mit dem Spiel habe ich Spaß, aber ich musste ja dann doch auch irgendwann wieder normal arbeiten. Habe auch so einiges für Faith and Pixels im Hintergrund gemacht. Und ja, das waren so meine vier Wochen. Also zwei davon Urlaub und zwei davon dann wiederum beziehungsweise,
Arbeit.
Warte mal, genau, Arbeit, aber ich glaube, es waren länger als zwei Wochen Arbeit, eher drei oder vier, aber ist auch egal. Die Zeit verflog.
Ja, die Zeit verflog. Ja, so ist das. Genau. Hast du denn Faith and Pixels auch ein bisschen vermisst oder was? Können wir jetzt mal so hier zu zweit auch ganz ehrlich sagen oder was eher so ein, es wäre auch jetzt nicht schlimm, wenn noch zwei Wochen Sommerpause wären oder drei oder vier.
Nee, dadurch, dass ich ja mich hauptsächlich um den Instagram-Content gekümmert habe oder kümmere, ist es tatsächlich nach meinem Urlaub, sobald ich quasi aus meinem offiziellen Urlaub rausgekommen bin, war ich wieder drin im Game,
Ja.
musste hier und da auch nochmal Posts veröffentlichen, weil wir ja nur 30 Tage im Voraus über irgendwelche Dienstleister-Apps und so weiter planen können.
So
Und
nervig.
dementsprechend muss man einfach dann halt irgendwann wieder dran und Sachen planen und gestalten und so weiter und so weiter. Also insofern war die Pause tatsächlich nicht so lang wie unsere Abwesenheit jetzt, was Podcasts und Streams angeht.
Ja.
Genau. Also ich war gut beschäftigt.
Sehr
Ja.
gut.
Wie war es bei dir?
Ja, ich hatte ja ganz besondere Sommerpause, weil das Wichtigste und Tollste zuerst, unser dritter Sohn ist in der Sommerpause geboren. Also wir sind jetzt zu fünft zu Hause und das war sehr gut getimt von ihm, von uns. Das ist wirklich so knapp mit Beginn der Sommerpause, er dann kam und dadurch auch irgendwie ja kein Stream irgendwie großartig ausfallen musste. Also was natürlich kein Problem gewesen wäre und es wäre auch schön gewesen, wenn er früher gekommen wäre, aber sowas irgendwie alles total cool und entspannt und so konnte ich irgendwie diese ersten 4 Wochen seines Lebens auch so sehr offline genießen.
Schön.
Und
Erstmal
es ist auch
herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön, danke. Ja, das ist richtig cool. Es geht ihm und meiner Frau sehr gut. Die Geburt ist gut gelaufen und wir genießen gerade sehr die Zeit zu fünft. So ist jetzt noch ohne Kindergarten und allem irgendwie noch sehr entspannt möglich und das ist einfach sehr, sehr, sehr schön und gleichzeitig natürlich eine unglaublich große Umstellung. Wenn wir zu viert waren, schon sehr gut eingegroovt. Unser zweiter Sohn, der ist jetzt ja, wird jetzt 3. Also wir haben jetzt dann quasi 3 Jahre fast zu viert gelebt und jetzt dann zu fünft zu sein und vor allen Dingen mit so einem kleinen Baby, das wirft schon einiges um. Es ist aber auch wirklich sehr, sehr schön. Genau. Und das heißt, ich habe das Stream zwar an sich vermisst, also die Interaktion mit der Community habe ich schon gemerkt, die habe ich sehr, sehr stark vermisst, aber habe die Zeit dann sehr gut nutzen können, abends dann immer, wenn alle geschlafen haben, noch fleißig was zu zocken. Und ich habe 3 Sachen gespielt, von denen ich selber erstaunt war, dass ich sie durchgeschafft habe. Einmal den Dave the Diver DLC, kann ich sehr empfehlen. Ich weiß jetzt wieder, warum ich Dave the Diver nicht ganz so sehr mochte. Weil
Aber
der,
trotzdem
also.
kannst du es empfehlen. Okay,
Ja,
ja,
weil es
interessant.
war, gerade weil es, also Dave the Diver, ich mochte damals nicht so sehr daran, dass es so unfassbar lang war und sich so fast schon so zieht und immer noch ein System, noch ein System, noch ein System draufkommt und noch ein Minispiel. Und der DLC ist quasi Dave the Diver nur auf 10 Stunden reduziert. Und das macht es wiederum richtig cool. Und es war in dem Spiel wirklich so, dass ich dachte, boah, jetzt wird es mir langsam zu viel mit den Systemen und was auch immer. Und dann ist das Spiel vorbei, dann ist der DLC vorbei. Und das fand ich richtig cool. Es ist ein tolles Dorf, in dem man da unterwegs ist. Ja, so ein bisschen Animal Crossing-like. Du kannst was gestalten, du kannst dich mit Leuten befreunden. Hast aber dann eben noch dieses Sushi und dieses Fische fangen und sowas. Es kommt noch so einen runden Final Fantasy RPG-System dazu, wo du so Kämpfe kämpfst und dich auflevelst. Also es ist wirklich cool, macht wirklich viel Spaß und viele tolle, liebevolle Überraschungen dabei. Dann habe ich Portal 2, hatte ich schon lange auf der Switch.
Ach ja.
Ich habe ich schon lange auch mal gespielt, aber ich wollte es unbedingt nochmal nachholen. Das war ein richtig schöner Knobler, geniales Game. Wenn ihr das noch nicht gespielt haben solltet, auf jeden Fall nachholenswert. Und was ich auch schon lange auf der Platte hatte und jetzt auch endlich gespielt habe, ist Chronos The New Dawn von Bloober Team im letzten Jahr rausgekommen. Das ist das mit
Ja,
dieser,
irgendwas sagt mir das.
ja, diese Protagonistin, diese Reisende, sieht aus wie so ein Big Daddy in dünn, in schmal quasi so. Das fand ich
Okay.
zumindest, also Big Daddy aus Bioshock. Ist ein
Ja.
Horrorspiel, Survival-Horrorspiel mit einer tollen Story, tollen Atmosphäre. Also ich fand, das hat mich richtig krass reingesogen. Ich habe das nicht durchgesuchtet, das ging nicht wegen Kindern und so. Aber ich habe das sehr, sehr intensiv erlebt und gespielt. Also absolute Empfehlung auch da, wenn ihr Chronos The New Dawn noch nicht gespielt habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall nachholen. Und dann habe ich danach direkt mit Silent Hill 2 angefangen. Das stand auch noch auf meiner To-Playlist, habe ich nie gespielt und da bin ich jetzt gerade noch so dabei, obwohl die Sommerpause jetzt so schon vorbei ist, das nochmal so ein bisschen zu
Wow.
spielen.
Ja,
Genau.
cool, krass. Nicht schlecht.
Ja, von daher habe ich die Abendstunden, so um 21 Uhr, 21:30 Uhr war bei uns dann hier Funkstille, alle waren am Schlafen, habe ich dann nochmal die PlayStation angeschmissen und die Switch und was gespielt. Das war richtig cool und
Ja, schön.
ansonsten fand ich es gut. Also ich glaube, ich für mich würde sagen, lass uns das gerne jedes Jahr machen im Sommer, dass wir so eine lange Pause haben. Also ich habe auch gemerkt, ich komme noch mal auf ganz andere Ideen. Ich habe natürlich auch viel an Faith and Pixels gedacht, Ideen hin und her geschmissen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber im Google Drive habe ich auch schon entsprechende Ordner und
Du hast ein
Dokumente
paar
schon
neue
in,
Konzepte entwickelt.
genau,
Ja,
paar
das
neue Konzepte
stimmt.
aufgeschrieben. Also vielleicht dürft ihr gespannt sein. Ja, und das war cool. Also ich habe das schon schon sehr zu schätzen gewusst. Also auch nächstes Jahr werden wir nicht unser viertes Kind kriegen, sehr wahrscheinlich. Aber dann auch in so einem Sommer, wo es eh warm ist, wo es eh heiß ist, irgendwie zu sagen, jetzt nochmal 4 Wochen raus, fand ich schon sehr, sehr nice.
Cool. Aber ein viertes soll kommen? Kannst du das jetzt schon mal anteasern?
Also eigentlich sagen wir jetzt, dass wir jetzt erstmal fertig sind.
Okay.
Genau, auch weil meine Frau ja jetzt dementsprechend schon lange auch nicht mehr arbeitet und sie auch schon sagt, sie hat auch Lust, wieder zu arbeiten. Und wir fühlen uns jetzt gerade mit 3 sehr, sehr wohl, so jetzt nach einem Monat, aber so jetzt gerade bisher nicht geplant.
Ja, okay.
Wer nicht in der Sommerpause war, war die Gaming-Industrie und es ist tatsächlich einiges passiert. GTA 6 Trailer oder Extended Look, wie es heißt, ist bei Netflix zu sehen. Neue Spiele, Ankündigungen, neue Spiele sind erschienen und noch vieles, vieles mehr. Deswegen müssen wir uns irgendwie reduzieren und wir haben uns auf zwei Sachen reduziert. Eine größere Sache, eine kleinere Sache. Und das eine ist, dass Sony Anfang Juli angekündigt hat, dass sie ab 2028 keine Discs mehr produzieren werden. Also das heißt nicht nur, dass Sony selber keine mehr produzieren wird für die eigenen Spiele, sondern, das habe ich mich mal eingelesen, damit dann auch so ein Ubisoft zum Beispiel, das gerade von Black Flag gesprochen, auch eine Disc für die PlayStation produzieren kann, braucht es eben auch Sachen von Sony, also Informationen, Dateien und ein bestimmtes Knowledge, Wissen einfach nur. Und das alles will Sony nicht mehr bereitstellen. Also das heißt, es können wirklich keine Discs mehr produziert werden ab 2028. Mhm. Weder für die kommenden Konsolen noch für die jetzt gerade da seienden PlayStation 5 Konsolen. Und das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Und da war die Sommerpause dann eigentlich recht cool, weil wir dann so ein bisschen die Entwicklung dessen so ein wenig nachvollziehen konnten, denn es gab natürlich einen großen, großen Aufschrei und es gibt auch immer noch große, große Aufschreie. Menschen, die sagen, das geht gar nicht, das sollte sofort wieder rückgängig gemacht werden. Auch entsprechende Reaktionen von Entwicklerinnen und Entwicklern, aber vor allen Dingen halt aus der Community, aus der Gamerschaft und halt auch ein Boykott. Da wird groß zu aufgerufen bei Instagram, bei YouTube und bei einigen anderen Plattformen kann man das finden, dass Ende August eine Woche lang jeder und jede seine PlayStation auslassen soll und auch die PlayStation Network App, die PSN App, am besten vom Smartphone verschwinden soll, um quasi Sony so ein bisschen den Stinkefinger zu zeigen und zu sagen, wir haben auch Macht. Wir sind nicht nur euch einfach ausgeliefert, sondern können auch reagieren auf das, was da passiert. Also es ist unfassbar spannend. Gleichzeitig in GTA 6, was gar nicht erst auf Disc kommt, sondern nur eben digital veröffentlicht wird. Da kam überhaupt gar keine Disc irgendwie zur Sprache, sondern es kommt direkt rein digital. Die Zahlen sagen auch, dass mittlerweile 80% eigentlich sowieso der Verkäufe sowieso nur noch digital laufen. Also es scheint sowieso ja auch im PC-Bereich schon lange Richtung digital zu gehen. Und dennoch ist es krass, dass Sony da so klar sich dem Rücken der Disc zuwendet. Rob, was sind deine Gedanken dazu? Was ist so deine Meinung zu diesem riesigen Komplex? Mhm. Was war so dein erster Impuls oder vielleicht auch dein zweiter, dritter, vierter? Mhm.
Ja, also erstmal ist das ja eine Entwicklung, die prozesshaft stattgefunden hat. Es werden ja schon seit Jahren keine Gaming-PCs mehr mit integriertem Laufwerk produziert. Ja. Also alles läuft über solche Clients wie Steam oder wie sie alle heißen. Mir fällt gerade irgendwie Epic
Games Store,
ich noch sagen. Und es gibt ja noch mehr. Vieles läuft darüber und insofern kann ich das auch irgendwie, vor allem wenn die reinen Fakten von digitalen Käufen im Verhältnis zu physischen Discs angeht, kann ich das schon irgendwie nachvollziehen, dass das quasi der logische nächste Schritt ist. Natürlich stößt man damit einem gewissen Klientel auch vor den Kopf. Das ist ja auch anhand des Aufschreis, der dann entstanden ist, ja ganz klar. Das will man nicht wahrher haben. Ich liebe auch meine ganzen Hüllen, die ich so im Regal stehen habe. Vor allem, wenn das Spiele sind, die nicht nur irgendwie ein Game Key enthalten, sondern dann wirklich auch mit einem physischen Datenträger, wo man im Idealfall ohne Internetverbindung dann auch noch das Spiel spielen kann. Aber jetzt mal ganz im Ernst, also die meisten Spiele brauchen, selbst wenn man sie physisch auf einer Disk gekauft hat, brauchen doch erstmal irgendwelche Updates, um überhaupt funktionieren zu können. Und dadurch ist man so oder so von vom Internet abhängig. Und ich habe mich so gefragt, inwiefern dann physische Discs überhaupt noch Also welchen Sinn haben sie noch, außer im Regal zu stehen? Das ist wirklich eine ganz ernst gemeinte kritische Rückfrage am Käufer oder auch, ich sag mal, Produktionsverhalten, also sowohl der Firmen als auch der Gamerinnen und Gamer, ob man sich da nicht eigentlich schon längst ins eigene Fleisch geschnitten hat, indem man das zugelassen hat, dass so etwas, ja, inzwischen etablierte Praxis ist. Und dann denke ich mir jetzt unter den, unter so Nachhaltigkeitsaspekten, braucht man dann halt keine Hüllen mehr, keine Discs mehr und so weiter und so weiter und produziert dadurch wesentlich weniger Müll, was ich jetzt erstmal auch einen positiven Gedanken finde. Ja. Gleichzeitig wäre dem natürlich nur zur Hälfte irgendwie gedient, wenn jetzt in den ganzen Fachgeschäften, so Mediamarkt, Saturn oder andere Elektronikketten, dann halt leere Hüllen stehen würden, nur damit man sich irgendwas ins Regal stellen kann, eben mit einem Zettel drauf, wo ein Spiel dran, dann drin ist. Weil das kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass dann diese, also dass die Präsenz in solchen Elektronikmärkten dann, dass darauf verzichtet werden soll. Das kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Genau. Und ein allerletzter Punkt, und dann habe ich alle meine Punkte irgendwie mal so in den Äther geballert. Daraus entsteht natürlich auch ein gewisser neuer Markt. Also jetzt mal zwei Schritte weiter gedacht. Wenn es nur noch digitale Käufe gibt, dann muss man ja sich dann auch mal mit dem Thema Besitzrecht befassen. Und mit dem Gedanken, also sind die Spiele jetzt mein Eigentum, wenn ich sie digital kaufe, oder sind sie nur geliehen, wie bei einem Streamingdienst oder so, wo einem ja gar nichts gehört, solange man nicht die Abonnementgebühr, genau. So, und wenn man das jetzt weiterdenkt, einen Schritt weiter, dann könnte daraus ein neuer Markt entstehen im Sinne von, wenn ihr wollt, dass ihr eure alten digitalen Spiele weiterspielt, spielen könnt, dann müsst ihr jetzt Abonnementgebühren bezahlen, dass die weiterhin online verfügbar sind und weiterhin unterstützt werden. Ja. Also ich sag mal Kapitalismus pur, dass aus allem Gewinn geschlagen wird, was sich so mit der Zeit entwickelt. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich finde es jetzt aufgrund der Geschichte, sozusagen des Prozesses, in dem wir schon, uns schon mittendrin befinden, gar nicht so den krassen nächsten Schritt, aber ich frage mich, wo der halt hinführt. So, das sind so alle meine Gedanken zu dem Thema, die diese News ausgelöst hat.
Sehr gut, also es ist ja auch wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema. Also das, da könnte man auch einen ganzen Podcast zu füllen. Es ist halt schon so, dass dann meiner Meinung nach, so wie ich das jetzt einschätze, wie ich so die News gelesen habe, schon sehr, sehr klar auch kapitalistische Grundzüge drinstecken hinter der Entscheidung, weil die Gewinnmarge von Sony beispielsweise halt wirklich höher ist, wenn sie das direkt verkaufen, weil dann können sie die Preise ja auch im Prinzip als einzige diktieren. Ich habe jetzt mal, jetzt in den in der Sommerpause habe ich mir Ghost of Yotei mal im Sale gekauft, aber halt bei Sony digital, da gab es das für, ich glaube, ich habe die Digital Deluxe Edition gekauft für 70 Euro statt 90 Euro. Und das war der größte Discount, habe ich da mal nachverfolgt, den es überhaupt jemals auf das Spiel gab. Also 70 Euro statt 90 Euro. Ja. Und das normale Spiel Ghost of Yotei gibt es aber schon, habe ich schon für 35 Euro bei einem bekannten Großhändler im Internet gefunden. Und da dann zum Beispiel zu sehen, du hast dann keinen Vergleich mehr. Du kannst dann nur noch im PlayStation Store kaufen und dann ist halt von 90 auf 70 Euro oder vielleicht bei der normalen Version dann von 80 auf 60 Euro oder 55 Euro ist dann halt der größte Discount, den du haben kannst. Und dann wird das Hobby direkt teurer auch, weil du eben bei Elektronikfachmärkten oder das, was du auch angesprochen hast, es gibt ja immer mal so Grabbelkisten, wo du dann so Spiele für 10, 15 Euro kaufen kannst oder sowas. Das wird es dann wahrscheinlich nicht mehr geben. Und auch allgemein der Gebrauchthandel, ne, dass du dann sagst, ich habe das Spiel durch, ich will es nicht mehr haben, ich verkaufe es dann. Ich habe mir ja letztes Jahr erst Metroid Prime 4 für 35 Euro gekauft, kurz nach Release. Das war für mich totales Schnäppchen. Und der Mann hatte dann, dem ich das abgekauft habe, hat dann keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, ob es 60 Euro gekostet hat, 25 Euro am Ende für Metroid Prime 4 gelatzt und 95 Euro wiederbekommen. Ja. Das ist natürlich auch alles dann nicht mehr wirklich. Und last but not least, Bibliotheken hatte ich selber auch nicht auf dem Schirm, habe ich dann im anderen Podcast von einer großen Bodenfirma mal gehört. Viele Bibliotheken, in denen du dir ja Spiele auch ausleihen kannst, wird es so nicht mehr geben können, weil die Spiele nicht mehr ausleihbar sind, weil sie nur noch digital verfügbar sind. Und wenn ich jetzt noch die Speicherpreise, die Knappheit und alles, die Konsolen sind auch teurer geworden, die werden immer teurer, ne? Momentan ist die Nintendo-Konsole, die Nintendo Switch 2, die günstigste Konsole, wo wir vor über einem Jahr darüber gestöhnt haben, wie teuer die ist. Es wird alles teurer und dann werden sogar die Spiele alle noch digital und nur ein Monopol, nur Sony kann sagen, wie teuer die Spiele sind. Also, ja, ich weiß nicht, ich mache mir schon Sorgen auch um unser Hobby. Ich mache mir schon Sorgen um unser Hobby, weil es für mich in meinen 20ern oder noch früher halt immer so auch so ein, es ist ja schon lange nicht mehr so ein Nischending war und so ein, das verbindet Leute, du kannst dir das Spiel ausleihen. Es ist nicht ein arme Leute-Hobby, das auf gar keinen Fall, aber trotzdem irgendwie so ein, alle sind willkommen, jeder kann das spielen und im Zweifelsfall wartest du halt ein halbes Jahr und kriegst dann halt auf der Grabbelkiste von Mediamarkt für 10 Euro Diablo 2 oder sowas. Und das fällt dann halt alles weg. So, und Steam, da sehe ich jetzt schon auch wesentlich größere Discounts auch oft für Spiele. So, da gibt es schon viele Spiele auch wesentlich günstiger so. Aber bei den Konsolen sehe ich das nicht so. Da bin ich dann. Ja, wie gesagt, die PlayStation 6 wird vielleicht schon 1.000 Euro kosten. So, das sind Preise, die gerade so im Äther rumschwirren. Ja, da bin ich mal sehr gespannt.
Aber das betrifft ja eigentlich nur die Exklusivtitel. Also zumindest, wenn es Studios noch gibt, abseits der Schirmherrschaft von PlayStation, Nintendo, Microsoft oder auch Steam mit ihrem Steam Deck oder anderen Anbietern, kann es da ja noch eine Art von Wettbewerb geben. Und ich sag mal so, also Nintendo-Spiele sind ja auch weitestgehend preisstabil. Also, und ich habe mich sowieso schon gefragt, warum die digitalen Versionen manchmal teurer sind als die Retail-Sachen. Also es gibt andere Hersteller, die da auch jetzt nicht, die da nicht irgendwie den Gamerinnen und Gamern ja ihre Produkte irgendwie günstig anbieten, weil das, weil sie so nett sind, sozusagen.
Nein.
Also daher denke ich, es wird eine gewisse Auswahl an Titeln, die dann auch Verkaufsargument für die jeweilige Hardware sind, betreffen. Aber solange es noch unabhängige Entwicklerstudios gibt, könnte ich mir vorstellen, dass das auch eben, wie gesagt, nur einen Teil der Spiele betrifft, die dann produziert werden. Also ich, wie gesagt, ich weiß ja auch nicht, was dann kommt und so.
Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Also ich bin
sowieso.
Ja, also jetzt auch, ich habe es ja nur kurz angerissen, aber jetzt auch das mit dem GTA 6 Extended Look, dass dieser, was auch immer das sein wird, dass er exklusiv bei Netflix zum Beispiel erstmal zu sehen ist. Also das finde ich alles, ich bin da wirklich, also ich bin nicht pessimistisch, aber ich merke schon, in mir regt sich so langsam der Rebell und nicht der Rebell, der Pirat wird und alles raubkopiert, das meine ich jetzt nicht, aber wir haben immer wieder.
Ich finde das Raubkopieren wieder ein.
Genau.
Nein, ihr habt es hier bei uns gehört.
Genau. Nein, das meine ich nicht, aber zumindest nochmal wirklich klar auch zu überlegen, was können wir tun? Wie können wir wirklich unsere Stimme erheben? Wie können wir wirklich sagen, so geht das nicht? Ja. Das ist kein guter Weg. Das ist nicht everything for the players oder wie auch immer, sondern das ist everything for the money. Wie können wir da auf eine gute Art und Weise, auf eine demokratische Art und Weise, auf eine vernünftige Art und Weise miteinander ins Gespräch kommen? Und genau.
Ja, es ist und vielleicht bringt ja so ein Protest auch etwas, oder? Also ich meine, es gab ja auch Proteste, als die Xbox 360, wenn ich mich richtig erinnere, angekündigt wurde und die sollte ja auch mit Kamera geliefert werden und da stand ja auch, also im Prinzip hat man irgendwie Microsoft dazu berechtigt, durch den Kauf irgendwie die Wohnzimmer auszuspähen. Zumindest habe ich es noch so grob in Erinnerung, dass das mal vor Jahren auch mal Thema war. Und erst auf den ganzen Fanprotest hin und so weiter haben die diese Funktion auch deaktiviert. Zumindest offiziell. Okay. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Muss man jetzt mal ein bisschen in den Archiven kramen. Aber vielleicht bringt so ein Protest ja wirklich zumindest mal zeitweise etwas.
So. Also Sony hat ja schon, also wie gesagt, Anfang Juli hat Sony das verlautbart, dann gab es schon viele Proteste, halt nicht so einen großen Boykott wie jetzt Ende August. Da hat Sony dann schon Ende Juli mal darauf reagiert und gesagt, es gibt keinen Weg zurück, nichts kann passieren, dass es wieder zurückgeht. Okay. Wie gesagt, es gab doch nicht so eine Woche lang Boykott, gab es dann noch nicht. Vielleicht sieht es dann anders aus, aber zumindest die eine Reaktion, die erste einzige Reaktion bisher dazu war von Sony, no way back, es wird auf jeden Fall keine Discs mehr ab 2028 geben. Wir werden das weiter beobachten und schreibt uns also wirklich gerne auch eure Kommentare. Wir sind ja nicht nur Gamerinnen und Gamer, sondern ja auch Christinnen und Christen. haben wir auch als Christinnen und Christen, als Kirche, als Gemeinde auch eine Verantwortung da irgendwie? Also will ich jetzt gar nicht so hier in den Raum stellen für uns, sondern wirklich schreibt uns da einfach mal eure Gedanken, was ihr dazu denkt, was ihr das so für Gefühle habt. Ich merke schon in mir, wie gesagt, so eine leichte rebellische Stimmung. So. Merke schon da, das macht was mit mir.
Frage wäre jetzt natürlich, ob wir uns an dem Protest beteiligen.
Genau, ja, das ist die Frage. Ja. Also ich meine, das ist die Gamescom-Woche, so viel kann ich schon mal dazu sagen, von daher wird da eh nicht so viel PlayStation an sein.
Vielleicht haben die das genau deswegen in diese Woche gelegt mit dem Protest.
Vielleicht.
Naja, wer weiß. Okay.
Als dritte News eine klitzekleine Anekdote. Ich fand es so lustig. Ich muss es einfach mit reinnehmen. Ainsworth, der liebe Herr Ainsworth, das ist der Darsteller vom Link in dem kommenden The Legend of Zelda-Film. Und der hat in einem Interview, wurde er so ein bisschen gefragt, welche Legend of Zelda-Spiele er gespielt habe. Und er ist eben auch gefragt, ob er Breath of the Wild gespielt hat. Und dann sagt er eben darauf, er könne das noch nicht gespielt haben, weil damals, als das rausgekommen ist, vor 10 Jahren mittlerweile, sei er halt erst 8 Jahre alt gewesen. Also das heißt, der Hauptdarsteller des nächsten Legend of Zelda oder des ersten Legend of Zelda Films war erst 8 Jahre alt, als Breath of the Wild rausgekommen ist. Und ich habe mich unfassbar alt gefühlt, als ich das gelesen habe. Was? Oder 2016, wie alt war ich denn dann da? Und da war der erst 8. Oh mein Gott, und jetzt spielt er den Link in dem neuen Legend of Zelda Film. Es ist wirklich eine unglaublich, genau, er durfte das Spiel einfach noch gar nicht spielen. Er war einfach viel zu jung. Und ich glaube, ich will gar keine Diskussion darüber anfangen, ob der jetzt trotzdem Link spielen darf. Der soll auf jeden Fall Link spielen und ich bin mir sicher, dass er das richtig, richtig gut machen wird. Ich freue mich schon sehr auf den Film. Der kommt ja nächstes Jahr raus und bin mir sicher, der ist ja sehr, sehr, wieder sehr geheim gehalten. Man weiß ja noch gar nicht so wirklich viel darüber. Jetzt sind letzte Woche auch ein paar Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen bekannt geworden. Zum Beispiel Ganondorf, der jetzt Ganondorf spielen wird. Aber ich fand es einfach so lustig zu sagen, krass, der war 8 Jahre alt als Legend of Zelda Breath of the Wild rausgekommen ist und ich war da halt einfach 28 und dachte einfach mal, Robin, was war das erste Legend of Zelda Spiel, was du so gespielt hast und vor allen Dingen, wie alt warst du denn da? Weißt du das doch?
Ja, also ich meine, es wäre der Game Boy Color Titel The Legend of Zelda Oracle of Seasons gewesen. Ich habe dann mal gegoogelt, das ist im Februar 2001 muss man ja die Jahreszahl sagen. Und ich habe es, glaube ich, zum Geburtstag bekommen, also im August, da müsste ich 14 Jahre alt geworden sein.
Wow, okay, krass.
Genau. Das ist mein erstes Zelda, direkt gefolgt dann von Wind Waker 2002. Und Ruben, du musst dich leider sehr festhalten. Also das ist jetzt auch einfach wirklich schon 25 Jahre her. Also
krass. Ne,
das ist wirklich, also 24, 25 Jahre, je nachdem, welches Spiel man nimmt. Das ist schon
krass.
Oh, sehr, sehr lange her. Und es fühlt sich noch so an, als wenn das, keine Ahnung, 10 Jahre oder sowas her war oder so.
Das ist wirklich krass, ja.
Ganz schlimm, wie die Zeit vergeht, ja.
Krass.
Was war es bei dir?
Ja, dann werden wir uns beide noch viel älter fühlen. Mein erstes Zelda war ja The Legend of Zelda, A Link to the Past. Und ich habe auch noch sehr, sehr lebhafte Erinnerungen daran, wie ich das im Urlaub das weiß ich jetzt nicht mehr, es war Nord- oder Ostsee. Ich habe das irgendwie im Urlaub mir von meinem Urlaubsgeld, früher haben wir manchmal so Urlaubsgeld bekommen, so nach dem Motto, dann kannst du dir davon mal eine Schippe oder sowas kaufen irgendwie. Habe ich mir das
oder
dann gekauft.
Ein Videospiel.
Oder halt in meinem Fall ein Videospiel. Das Spiel ist 1992 rausgekommen, 13. April 1992. Da war ich halt dann 5 Jahre alt. Also da, glaube ich, habe ich das auf gar keinen Fall gespielt. Ich glaube, es muss dann irgendwie 3, 4 Jahre später gewesen sein. Also vielleicht so 95. Also ich sag mal, ich war 8 Jahre alt, als ich mein erstes Zelda gespielt habe. Und das war dann eben A Link to the Past und hat ja auch bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Ist ja auch jetzt immer noch mein liebstes Zelda. Also das heißt, ich sage mal, es war vor 30 Jahren, dass ich vor 30 Jahren mein erstes Zelda gespielt habe. Krass. Wirklich, das wirklich krass.
Lang ist es her. Ja.
Ja. Ja, wir werden nächstes Jahr 40, Robin. So viel sage ich da an der Stelle nur. Aber lass mir das. Du hast ja auch bald Geburtstag. Also
ja, genau. Dein Geburtstag, ich werde, wenn ihr das zum Veröffentlichungsdatum, also am Freitag, dem 14. hört, dann habe ich übermorgen Geburtstag.
Ja, also schreibt doch gerne mal dem lieben Robin einen lieben Gruß und schreibt uns doch gerne, was war denn euer erstes Legend of Zelda-Spiel und wie alt wart ihr? Und wie alt habt ihr euch gefühlt, als ihr gehört habt, dass der Hauptdarsteller? Na gut, lassen wir das. Ja, wir kommen zu unserer zweiten Kategorie, dem Recap. Ganz kurz nur, Rob, was war so bei dir so los? Abgesehen jetzt von der Sommerpause, gibt es was zu berichten, gibt es was zu erzählen?
Ja, wir dürfen ein neues Teammitglied begrüßen. Jetzt ist es ganz, ganz offiziell. Wir sind schon seit Monaten ehrlicherweise im Gespräch mit ihr. Die liebe Linda wird unser Team verstärken. Sie hat sich bei uns gemeldet und meinte, ey, euer Projekt ist so cool, da würde ich gerne mitmachen. Ich bringe folgende Skills mit und folgende Erfahrung mit. Und seitdem sind wir uns regelmäßig am Treffen, vor allem sie und ich. Denn sie unterstützt uns vor allem im Bereich Social Media. Also Instagram und so weiter. Haben uns jetzt über die vergangenen Wochen und Monate auch intensiv schon mal damit beschäftigt, wie sieht unser Instagram-Auftritt aus, was können wir verbessern. Da sind wir noch an der Umsetzung sozusagen dran. Das merkt man vielleicht noch gar nicht so dermaßen, dass da sich was geändert hat und so. Aber wir wollen mit ihrer Hilfe auf jeden Fall da ja unseren Content auch weiterentwickeln auf dieser Plattform, insbesondere also Instagram. Ihr werdet ihre Stimme sehr wahrscheinlich bald auch regelmäßig hören bei so Themenreihen, Aufschlägen, die ja alle zwei Wochen freitags erscheinen. Genau, da werden wir uns abwechseln, sie und ich, dass wir das dann im Wechsel einsprechen werden. Und sie wird auch hinter anderen Posts ja verantwortlich sein und genau, wird aber auch die Produktion von unserem Podcast übernehmen, weil sie da auch einige Skills hat und ich freue mich, dass sie da ist, dass sie mit an Bord ist und jetzt von uns einfach ehrenamtlich unterstützen wird. Das ist mega, mega cool. Genau. Das ist die eine große Ankündigung.
Ja, total. Also danke. Danke, Linda, dass du da bist und dich auch bei uns gemeldet hast und dass es alles so vonstatten geht und wir von deiner Professionalität da profitieren dürfen. Das ist wirklich ein großer Segen und ich bin auch sehr gespannt, was sie so mitbringt, auch an eigenen Themen, so an eigenen Leidenschaften, an eigenen Projekten. Das wird auf jeden Fall richtig cool und das ist einfach, ich finde, so eine Ehre irgendwie, oder? Also so ein krasses Gefühl, dass das jetzt so irgendwie, dass unser Team wächst und dass jemand auf uns zukommt und sagt, ich hätte Lust bei euch, mit euch was gemeinsam zu machen. Krass, wirklich krass.
Genau, absolut. Und gleichzeitig vielleicht auch mal die Einladung auszusprechen. Also wenn ihr das Projekt cool findet und ihr euch irgendwie vorstellen könnt, uns zu unterstützen. Also wir werden mit Sicherheit irgendwann Chat-Moderatoren brauchen im Stream oder so. Oder auch wieder Postproduktion von Content, vielleicht Videocutter oder sonst irgendetwas. Also ich sag jetzt einfach mal ganz, ohne es jetzt mit dir oben abgesprochen zu haben oder mit Maxi, kommt auf uns zu und dann werden wir eure Anfragen ernst nehmen und überlegen, wie könnte das aussehen.
Auf jeden Fall.
So, ne? Ja. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool.
Yes.
Genau. Und eine kleine andere Geschichte vielleicht noch. Als wir im März, April so unsere Content-Strategie auf Instagram geändert haben, ne, mit den Themenreihen und verschiedenen anderen Formaten, haben wir ja auch angekündigt, dass wir jetzt auf Facebook sind.
Ja.
Und das ist ja so ein bisschen das ist das ungeliebte Kind so ein bisschen. Was auch wirklich, also ich glaube, wir haben einen Follower oder irgendwie sowas und das könnte ich sein. Ich weiß es nicht sehr so gut. Genau. Das wächst jetzt nicht so wahnsinnig. Aufrufe sind tatsächlich relativ zufriedenstellend, aber Ich hatte jetzt das erste Gespräch über, beziehungsweise unter einer Spielvorstellung zu Hi-Fi Rush.
Geil, cool.
Und das wollte ich einfach mal erwähnen. Es war jetzt kein tiefgründiges Gespräch oder so, aber liebe Grüße an den Kevin, der einfach mal nachgefragt hat, was ist das für ein Spiel? Was kannst du mir darüber erzählen? Wie viel kostet das? Wo kann man das spielen? So nach dem Motto.
Cool.
Und das fand ich irgendwie cool, dass es jetzt auch, ich sag mal, bei so einer Plattform, die eigentlich, also auch wir gar nicht so ernsthaft bespielen, dass es darüber dann aber doch auch erste Kontakte zu Menschen gibt.
Cool.
Und das finde ich sehr, sehr cool.
Ja.
Genau. Also Kontakt D, eigentlich ein Kontakt, weil er ist der erste und bisher einzige.
Bisher.
Aber wer weiß, was daraus wird, ne? Genau,
bisher.
Richtig. Auch da wieder, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt und das ist doch nett.
Ja, sehr nett.
Ja. Genau.
Ja, cool.
Soweit.
Sehr schön. Danke dir für den Einblick. Cool, Kevin, dass du auf Facebook dem Robin geschrieben hast und vielleicht ja auch nochmal bei uns irgendwo in den Stream oder Videos oder sowas reinschaust. Bei mir war es die letzte Woche vor der Sommerpause war ja sehr voll. Da habe ich ja jeden Tag gestreamt. Das war auch richtig nice. Also Stream macht mir einfach so viel Spaß. Von mir aus könnte ich wirklich jeden Tag streamen und es sind ja auch so viele tolle Spiele raus. Jetzt sind wir ja schon zum Zeitpunkt der Aufnahme in der zweiten Woche nach der Sommerpause. Letzte Woche wollte ich eigentlich Beast of Reincarnation streamen. Das neue Spiel von Game Freak. Es hat ja leider so gemixte Wertungen. Ich bin super gespannt auf das Spiel, aber es ist leider nicht ganz so gut angekommen. Es liegt aber schon hier. Ich habe es auch schon installiert, aber bei uns, bei unserem Nachbarn hat der Blitz eingeschlagen und unser Internet und leider auch noch einiges andere lahmgelegt. Deswegen konnte ich nicht streamen. Deswegen gab es letzte Woche nur einen Stream und das war Halo Campaign Evolved. Auch ein Spiel, auf das ich mich sehr gefreut habe. Das Remake eines schon alten, alten Klassikers. Jetzt auf der PlayStation 5 spielbar. Also das Spiel, ich hatte es auch in der im Let's Play schon gesagt, im Stream gesagt, ein Spiel, das damals die Xbox und Microsoft so krass geprägt hat, jetzt auf einer Sony-Konsole spielen zu dürfen, auf einer Disc. Ich habe mir sogar die CD gekauft, die DVD gekauft.
Ja,
die
Blu-ray
meine ich natürlich, genau.
Ja.
Und mit dem lieben Alex, wir haben, glaube ich, wir haben 3 Stunden gestreamt. Das war unfassbar cool. Ich mag den Alex so, so gerne. Wir machen gerade immer mehr so streaming-technisch zusammen und das ist richtig cool. Da freue ich mich jetzt schon auf den Donnerstag, wenn das weitergeht, wenn wir es gesagt haben, wir wollen jeden Donnerstag, bis er dann im Urlaub ist, erstmal das spielen und so lange ist es ja auch gar nicht. Vielleicht brauchen wir auch nur 3, 4 Streams. Das war richtig cool.
Ja.
Genau. Und jetzt in der Woche, wo wir aufnehmen, da geht's richtig los. Content Warning, heute Abend endlich wieder der nächste Stream und dann Big Walk. Ich habe mal über Instagram einen Aufruf gestartet und einfach mal geguckt, Big Walk kann man mit 12 Leuten spielen und tatsächlich haben sich 12 Leute auch zurückgemeldet. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der erste Big Walk Stream schon gelaufen. Wahrscheinlich werden nicht alle 12 mit dabei sein, aber ich glaube, jetzt sind wir 6 schon, 6 oder 7. Und das finde ich schon, also das hat mich auch so ähnlich wie deine Facebook-Geschichte, hat mich das so glücklich gemacht, dass ich dachte, ich versuche einfach mal so einen Aufruf zu starten und dass sich 12 Leute erstmal zurückmelden und sagen, ja, ich habe Bock mit dir das zu spielen.
Cool.
Da sind richtig tolle Leute dabei, auch Leute, die nicht immer so ganz krass in Erscheinung treten bei uns in den jeweiligen Streams oder sowas. Das wird richtig nice, da freue ich mich sehr drauf, genau. Und dann am Donnerstag geht eben Halo weiter. Und als letztes noch, und dann bin ich auch fertig, zum Thema Recap. Wo bist du ist erschienen? Wo bist du, das Spiel von dem lieben Yannick? Ihr kennt ihn, es gab schon einmal einen Spezialpodcast mit ihm. Wo bist du ist jetzt zu kaufen und wird es auch bei uns Stream geben. Ich habe mit dem Yannick vereinbart, dass wir einen Live-Kommentar-Stream machen. Also ich habe es zwar schon mal angespielt, aber ich habe jetzt gesagt, ich breche ab, weil ich das mal mit ihm zusammenspielen will quasi. Also er schaut mir zu, wie ich das Spiel spiele und kommentiert das quasi. Und ihr könnt im Chat quasi live Fragen an ihn stellen und mit mir gemeinsam dieses Spiel spielen und erleben und ihn eben auch dadurch ja, unterstützen, kennenlernen und das Spiel vor allen Dingen auch und die Entstehung des Spiels. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Kauft das Spiel, es ist jetzt seit 4.8. raus, also knapp einer Woche und dann unterstützt ihr einen tollen Menschen, der einen, also ich kann jetzt noch nicht sagen, ob es toll ist, aber es ist sicherlich toll, es ist aber mindestens auch sehr interessant. Also ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen, das zu spielen und bei uns anzuschauen. Yes, so viel zum Thema so viel zum Thema Recap. Jetzt kommen wir aber zum Deep Talk. Und zwar reden wir über das Spiel Mixtape, denn das habe ich auch in der letzten Woche vor dem Sommerloch, vor der Sommerpause an einem Abend durchgespielt. Es ist ja kein so langes Spiel, also ich habe glaube ich 2 Stunden 50 gebraucht. Es war ein toller Stream, es waren viele Leute mit dabei, wir haben uns viel über dieses Spiel ausgetauscht. Es geht sehr, sehr viel um Musik, es heißt Mixtape, weil quasi das Spiel in mehrere Songs, die auf einem Mixtape drauf sind, so eingeteilt sind und jeder Song, die Hauptdarstellerin sagt, jeder Song hat eine Geschichte und jeder Song ist in diesem Mixtape genau an der richtigen Stelle und soll genau da auch sein, Und eben die letzten, den letzten Abend erzählt dieses Spiel von drei Freunden, die diesen Abend zusammen erleben. Und im Spiel, das ist sehr bunt, das ist sehr schön, es ist, macht viel Freude auch, das zu spielen. Es ist sehr kreativ. Gibt es auch immer wieder Erinnerungen daran, wie die sich kennengelernt haben, an ihre Vergangenheit und wie sie jetzt eben dazu gekommen sind, jetzt erwachsen zu sein und den, die ersten Schritte ins Erwachsenenleben zu machen. Denn die Hauptdarstellerin, die man spielt, die verlässt eben dieses kleine, verschlafene Fischerdörfchen, in dem man da aufgewachsen ist und geht in die große Stadt, um Musikproduzentin zu werden. Genau, tolles Spiel. Meiner Meinung nach jetzt nicht eine 10 von 10, wie IGN sie vergeben hat, aber mindestens eine 9 von 10 schon. Also guckt euch das entweder bei uns an, ihr könnt das komplette Spiel bei uns auf YouTube anschauen oder kauft es euch eben und spielt es mal. Und es erzählt eine sehr amerikanische Geschichte, das wird sehr, sehr schnell deutlich. Wir haben uns auch im Stream schon sehr intensiv darüber ausgetauscht, was davon vielleicht bei uns in Europa, bei uns in Deutschland anders wäre, wo wir uns vielleicht auch manchmal so ein bisschen dran reiben. Und eine Sache, an der wir uns so ein bisschen dran gerieben haben, ist, wie wichtig Alkohol in der Geschichte ist. Also es gibt eine Szene, ich habe auch überlegt, die als Short zu veröffentlichen. Da finden sie den geheimen Alkoholvorrat von ihrer großen Schwester, der Hauptdarstellerin. Und das feiern die total, weil das ist der große Geheimvorrat und da ist super viel Alkohol und hochprozentig und sowas. Und auch allgemein geht es irgendwie ganz schön viel um Alkohol in diesem Erwachsenwerden, in diesem Jugendlichsein, Leichtsein, Freiheit. Alles ist irgendwie easy, alles ist irgendwie cool. Komm, wir trinken mal hier ein Bier. Komm, wir trinken da mal einen Schnaps oder was auch immer. Und diese Darstellung, diese schon eher sehr positive Darstellung von Alkohol hat mich eben dann im Stream, im Chat, aber jetzt auch im Deep Talk dazu gebracht, eigentlich mal genau darüber zu sprechen, über das Thema Alkohol. Also ganz basic, einfach mal, und das ist ja auch spannend, mit dir darüber zu sprechen, weil ich natürlich ein bisschen weiß, wie auch deine Geschichte mit dem Thema Alkohol ist. Aber einfach mal darüber zu sprechen.
Das ist jetzt voll der Teaser und ich weiß gar nicht, in welche Richtung jetzt unsere Hörerinnen und Hörer zu denken, was ich für eine Geschichte mit Alkohol habe.
Also eine positive auf jeden Fall. Genau, also einfach mal so ganz offen und ganz ehrlich auch, also ich habe zumindest Lust, offen und ehrlich zu sein, auch darüber zu erzählen, wie ich so mit Alkohol groß geworden bin, wie meine Position, wie meine Beziehung so zum Thema Alkohol ist, aber auch irgendwie auf die Gesellschaft zu schauen. Wie erleben wir das so in der Gesellschaft, auf dem Dorf, in der Stadt und dann eben auch so vielleicht auch dahin zu kommen, was sagt auch die Bibel zu dem Thema Alkohol? Weil turns out, es kommt ja tatsächlich anders als Videospiele, die kommen nicht in der Bibel vor, spielt Alkohol ja mitunter eine sehr entscheidende und wichtige Rolle auch in der Bibel. Aber wir fangen erstmal persönlich an. Robin, wie ist denn deine Einstellung zum Thema Alkohol? Wie siehst du Alkohol jetzt als Erwachsener, aber vor allen Dingen auch, wie war Alkohol? Was hat Alkohol für eine Rolle in deiner Jugend, in deiner Jugendzeit gespielt?
In meiner Jugend hat Alkohol gar keine Rolle gespielt.
Aha.
Genau, weil es mir nicht geschmeckt hat. Also ich habe durchaus probiert, mal auf einer Klassenfahrt oder weiß ich nicht, also es gab eher so einzelne Gelegenheiten und mir hat Alkohol einfach nicht geschmeckt. Weder Bier noch Sekt noch Wein noch irgendwas, was mir angeboten wurde. Meine Eltern haben sogar mir hin und wieder mal was angeboten, aber dann habe ich genippt und habe gesagt, boah, was,
nope.
Wie kann man das trinken, so nach dem Motto, danke, nein. Natürlich habe ich gemerkt, dass ich mich damit auch so ein bisschen, na, was heißt ausgegrenzt habe. Nee, ich hatte schon auch Freunde, die ebenfalls keinen Alkohol getrunken haben oder nicht viel Alkohol getrunken haben. Und dadurch war ich jetzt nicht irgendwie in so einer ausgegrenzten Position oder irgendwie sowas. Aber ich habe schon auch gemerkt, gerade bei jugendlichen Freunden, die auch gerne so Party gemacht haben, dazu gehörte ich halt auch nicht, dazu war ich zu schüchtern, dass die schon auch einen sehr, so ungehemmten Umgang mit Alkohol hatten. Und ich die auch manchmal dann beobachtet habe, wie sie nicht nur angetrunken so dann da hingen und irgendwie mit ihrem Leben nicht mehr so richtig zurechtkamen und so. Und das war für mich so abschreckend. Yeah. Das war wirklich für mich so vielleicht sogar schon fast abstoßend, dass ich gesagt habe, nein, das möchte ich nicht. Warum macht man das freiwillig? Wie gesagt, ich hatte Freunde, mit denen ich das auch geteilt habe sozusagen und daher habe ich mich nicht irgendwie einsam oder ausgegrenzt oder sowas gefühlt, aber ich bin ja jetzt auch im ländlichen Raum ansässig. Ich lebe hier seit auch inzwischen 14 Jahren und habe in verschiedenen Dörfern den Umgang mit Alkohol beobachtet, wie die Jugendlichen, mit denen ich über meine Arbeit zu tun habe, eben davon berichten. Und das finde ich teilweise auch schon sehr kritisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich tief in der Dorfkultur, so möchte ich es jetzt mal hier benennen, verankert, dass es zu bestimmten Gelegenheiten völlig okay ist, auch Menschen, die laut Jugendschutzgesetz noch keinen Alkohol trinken dürfen, Alkohol zu geben. Das ist in einem Dorf, wo ich früher gelebt habe, war es so, nach der Konfirmation, also an dem Sonntag des Konfirmationsgottesdienstes, treffen sich die Konfirmandinnen und Konfirmanden, natürlich freiwillig, aber das war schon meistens der Großteil sozusagen, nochmal irgendwo bei einer Schutzhütte oder sowas oder irgendwie bei jemandem zu Hause und haben sich da zugebechert ohne Ende, weil das quasi jetzt so, sie sind jetzt ein Stück erwachsener geworden und das wird auch begossen und das war völlig anstandslos akzeptiert, auch von den Eltern. So. Und könnte jetzt noch verschiedene andere Geschichten aus Burschenschaften erzählen, die auch, also, und da denke ich immer, also, aber vielleicht bin ich da auch so ein bisschen speziell, weil ich eben nicht im Dorf aufgewachsen bin, diesen, wie ich jetzt gerade schon erzählt habe, so einen recht kritischen Umgang mit Alkohol beobachtet habe oder für mich auch keinen Geschmack daran gefunden habe und mir sich das einfach nicht so richtig erschließen will. In der Theorie schon mit sozialen Aspekten. Man will dazugehören, man fühlt sich wahrgenommen, akzeptiert, wenn man dann die nächste besoffene Story erzählen kann im Freundeskreis, Anerkennung, gerade unter Jungs oder jungen Männern erhält und so weiter. Ja, das kann ich alles nachvollziehen. Aber ich denke da auch immer wieder so, Leute, dafür Anerkennung, also wie du gekotzt hast oder wie du dich im Beisein deiner Freundin an eine andere rangemacht hast oder was weiß ich was, also wirklich so Kontrollverlust, sage ich jetzt mal, was man, wo der Verstand ausgeschaltet wird. So. Also ich glaube, bei mir ist vor allem so dieses Thema Kontrollverlust so der größte Punkt, den ich als Kritik an Alkoholkonsum eigentlich habe. So. Also genau, das ist so. Ja, und gleichzeitig, also ich sehe natürlich trotzdem auch das Pro, was es kulturell, gesellschaftlich bedeutet. So. Alkohol zu trinken, was das für auch positive Effekte haben kann, sozusagen. Also im Sinne von, meine ich so verklemmt sein und also so als soziale Schmiermittel, sage ich jetzt mal so. Ja, aber andererseits frage ich mich, Leute, wenn ihr Alkohol dafür braucht, also, naja. Sorry.
Sorry, not sorry.
So.
Ja, spannend. Ja, bei mir war es so, dass, also meine Eltern haben nie Alkohol vor mir getrunken, also auch nicht, also sie sagen zumindest auch nicht vor mir, sie haben keinen Alkohol getrunken. In ihrer Jugend wohl beide schon auch, aber gerade meine Mama hat aufgrund negativer Erfahrungen einen sehr, sehr krasse Anti-Haltung zum Thema Alkohol entwickelt und mein Papa wollte einfach, glaube ich, vor uns Kindern nie was trinken, also wollte dann einfach keinen Alkohol mehr zu sich nehmen. Und deswegen war bei uns zu Hause Alkohol nie ein Thema, wenn dann eher im Gegenteil, Alkohol ist was Schlechtes, auf gar keinen Fall Alkohol trinken. Und dadurch hatte ich durch meine Eltern, ich meine, wir sind in Schwelm groß geworden, also schon nicht dörflich, schon eine Stadt so, habe ich durch meine Eltern dadurch gar keinen Umgang so richtig beigebracht bekommen. Und dann bin ich halt Jugendlicher geworden und muss dann sagen, ich hatte das auch nicht so, wie du das jetzt beschrieben hast, gab es bei uns ja auch nicht, dass man nach der Konfirmation noch an die Schutzhütte geht und so. Und Burschenschaft auch nicht. Und ich war dann auch nie so in den Kreisen so aktiv, wo das so dazugehörte. Ja, ich glaube, die gab es garantiert auch bei uns. Und dennoch gab es dann so eine Zeit, ich weiß es jetzt gar nicht, ich kann gar nicht mehr sagen, wann ich mein erstes Bier getrunken habe oder wann ich damals gab es Smirnoff, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, beim Aldi oder sowas, so Wodka, Eis gemischt oder irgendwie sowas. Aber irgendwann habe ich dann so mein erstes Bier, meinen ersten Alkohol mal so getrunken und ich fand es dann schon auch lecker. Ich weiß, so Bier fand ich immer eher zuerst nicht so lecker, sondern eher so ein Mischgetränk, aber irgendwann fand ich dann Bier schon auch gut und dann gab es schon so eine Zeit, ich würde sagen, so bis ich vielleicht so 21, 22 war, wo ich schon auch immer wieder Alkohol getrunken habe. Also erst zweimal in meinem Leben so viel, dass ich entweder, also einmal habe ich davon wirklich tatsächlich gekotzt, so, das, weil es einfach zu viel war. Und das andere Mal, das nicht so einen Filmriss hatte, aber schon, wo ich schon deutlich gemerkt habe, dass es zu viel war, so, auch am nächsten Tag. Aber das ist wirklich nur zweimal bisher in meinem Leben passiert.
Und ich kann mich zweimal dran erinnern. Lassen wir es mal dabei.
Aber halt so ein Bierchen am Lagerfeuer oder so einen, also ja genau, irgendwann ist es bei mir nur noch Bier geworden. Also jetzt mittlerweile trinke ich fast gar keinen Alkohol mehr. Jetzt ist bei mir so eine Zeit, jetzt auch schon länger, wo ich eigentlich gar keinen Alkohol mehr trinke, sondern wenn dann hauptsächlich alkoholfrei. Also wenn ich mal bei Freunden eingeladen bin und da gibt es ein Bier zum Grillen, dann trinke ich das schon. Aber tatsächlich jetzt sind es vielleicht im Jahr, keine Ahnung, 10 Bier und sonst hochprozentiges mag ich gar nicht mehr und irgendwie was anderes Wein oder sowas mag ich zwar schon gerne auch, aber haben wir nie zu Hause. Aber es gab schon eine Zeit, wo ich das mehr getrunken habe, so, aber irgendwie gefühlt nicht aus Druck, sondern irgendwie, weil es, ich glaube, weil es da war. Das klingt zwar irgendwie so blöd und ist da, glaube ich, auch irgendwie eine total schlechte Argumentation, aber weil es einfach möglich war. Und ich glaube tatsächlich, bei mir war es schon ein, ich will das mal ausprobieren. Ja. Ich will mal wissen, wie das ist. Ich will mal wissen, wie es ist, so betrunken zu sein, dass man davon kotzen muss, auch wenn das total dumm ist eigentlich so, aber ich habe ja nie behauptet, dass ich immer das nur aus guten und richtigen Gründen mache so. Und von daher war das bei mir schon auch dann irgendwie ein Teil des Erwachsenwerdens tatsächlich schon auch so, aber es gab dann auch die Zeit, wo ich dann halt jetzt mit 24, 25 irgendwie gesagt habe, nee, ich möchte das nicht mehr so stark oder ich merke, wie du sagst, dieses soziale Schmiermittel, das brauche ich nicht und deswegen habe ich mich dann schon auch davon so abgewendet und gesagt, jetzt, also wenn wir jetzt Bier kaufen, dann immer alkoholfreies Bier. Das haben wir immer wieder so im Haus, aber eben nicht mit Alkohol so. Von daher bin ich auch gespannt. Meine Kinder, meine Söhne, die sprechen mich immer, immer wieder auf Bier auch an. Ach, ich glaube, weil die auch merken, dass so Alkohol hier auf dem Dorf mehr Platz, mehr Raum hat. Und sagen sie immer so, Papa trinkt alkoholfreies Bier, irgendwie so sein. Das wissen die schon, dass es alkoholfreies Bier gibt. Und dann wissen sie eben auch, dass es Bier mit Alkohol gibt. So. Und dann sagen sie immer, dann dürfen wir das doch auch trinken. So. Nein, das dürft ihr nicht trinken. Genau. Aber so war das zumindest bei mir in meiner Vergangenheit und in meiner Geschichte so. Und gesellschaftlich würde ich sagen, finde ich das eigentlich jetzt so aus so einer Distanz heraus beobachtet, erschreckend, wie normal eigentlich der Alkoholkonsum ist, wie günstig, wie leicht, also ich habe es ja auch so meiner eigenen Vergangenheit erzählt, es war einfach da, es war verfügbar, es war kaufbar, es war günstig kaufbar. Das günstigste Bier, was man, was wir auf jeden Fall eine Zeit lang gekauft haben, weil es einfach schnell und einfach verfügbar war, weil es wenig gekostet hat. Also ich finde es schon krass, wie einfach verfügbar so ein Rauschmittel ist, was ja auch erwiesenermaßen schlechten Einfluss hat auf deinen Körper, auf deine Gesundheit und auf das, wie du dich verhältst und sowas. Das finde ich schon krass. Ich schiede da immer so nach Skandinavien, wo die entsprechenden Zölle oder die Steuern viel, viel höher ist und wo es zum Beispiel auch keine Alkoholwerbung gibt. Aber allein das Thema Werbung, wie viel das beworben wird, der Alkohol und mit was für einem Lebensgefühl das auch so beworben wird und dann auf der anderen Seite aber so klar so negative Effekte, wie gesagt, auf die Gesundheit hat, finde ich schon auch krass irgendwie. Also ich finde das schon für mich ganz persönlich, das dürft ihr alle anders sehen und gerne auch mit uns darüber ins Gespräch kommen. Ich finde es zu krass, wie das in Deutschland, wie das in unserer Gesellschaft akzeptiert wird, wie es dazugehört, wie es Teil des normalen Alltags ist, wie gesagt, und auch in der Werbung eben ist und wie es eben beim Mixtape, das war ja unser Ausgangspunkt, wie es auch da total normal ist und total wichtig ist, zum Alltag dazugehört, zu jeder Party und das, finde ich schon krass. Wie erlebst du das? Ja. Wie vielleicht auch bei deinen Jugendlichen oder wenn du da mit dieser Brille, die ich dir jetzt so ein bisschen aufgesetzt habe, mal das anschaust, wie erlebst du das bei dir?
Da kann ich schon viel mit anfangen, wie du es gesagt hast. Ich möchte ganz kurz vielleicht nochmal sagen, wie mein Alkoholkonsum heute aussieht. Ich bin da wesentlich entspannter geworden und trinke auch gerne mal, also was Leichtes, Alkoholisches, wie Radler oder so. Bier schmeckt mir immer noch nicht. Und was so was wie so hochprozentiges Whisky, Gin und so weiter, da habe ich sehr wenig Erfahrung, würde aber auch sagen, dass es mir eher nicht schmeckt. Ich bin eher so bei tatsächlich so Fruchtschnäpsen gelandet, also echt so süßen Zeug, wo jetzt viele wahrscheinlich denken, boah, nee, also, oh, das ist doch das, womit man anfängt. Ja, ich fange ja gerade an quasi, nur 15, 20 Jahre später, so. Und aber das ist auch das tatsächlich, was ich auch mit Franzi, also meiner Frau, ganz gut trinken kann. Was ich auch dann mal für so ein kleines Gläschen oder so genießen kann. Aber ich war in meinem Leben nach wie vor einfach nie betrunken. Angetrunken vielleicht inzwischen, aber Franzi wollte mich irgendwann mal besoffen machen, so, und das hat sie bisher nicht geschafft. Also das Ziel ist auch inzwischen aus dem Blick okay. verloren, und das finde ich auch jetzt nicht schade, ehrlich gesagt. Genau. So, ja. deine Frage aber, die du gestellt hast, war so Umgang der Gesellschaft mit Alkohol, richtig? So.
Ja, genau. Also ich habe mehr Werbung angesprochen, aber auch was du auch gemeint hast mit dem größer werden.
Genau. Und dann also ich meine, das habe ich ja im Prinzip schon auch ein bisschen angeschnitten durch meinen ersten längeren Monolog da gerade. Zeichen des Erwachsenseins, Aufnahme in Gruppen, wo die Alten drin sind sozusagen. Man ist nicht mehr Kind, sondern kann jetzt zum Beispiel in eine Burschenschaft gehen. Mhm. wo man auch etwas vorgelebt bekommt, wo viele einen Umgang mit Alkohol vorgelebt bekommen, den ich stark hinterfragen würde, die natürlich sich auch an Jugendschutz halten müssen. Also bis sie dann, also die können in eine Burschenschaft eintreten, machen dann so Helferdienste, sage ich jetzt mal. Und irgendwann müssen sie dann auch irgendwelche sehr merkwürdigen Rituale bei uns dann durchlaufen. Und dann werden sie irgendwann vollwertige Burschenschaftsmitglieder und dürfen dann Zechen und was weiß ich was, keine Ahnung. Also das hat alles so auch mit so Aufnahmeriten und du erklimmst die nächste Stufe und so weiter und so weiter. Da wächst man so richtig rein bei uns. Und aber auch in Verbindung mit Alkohol. Freiwillige Feuerwehr, manchmal genauso. Die machen einen tollen Job, gar keine Frage. Yeah. Und ich sag mal, dieser soziale jetzt Kleber, also den so eine Gemeinschaft auch bilden kann, was das für die Identität und so weiter bedeutet, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Das ist durchaus positiv. Aber eben dieses gesellschaftliche Verhältnis zu Alkohol, da fände ich es gut, wenn darauf nochmal mehr kritisch hingeguckt wird, wie man auch im Beisein von Kindern und Jugendlichen damit umgeht. Witzigerweise, ich bin ja ehrenamtlich noch in einem Schützenverein aktiv, mache Kindertraining im Bogensport und erwerbe bald meine erste Jugendbasislizenz. Musste jetzt einen Verhaltenskodex unterschreiben, so im Sinne von Gewaltprävention und Umgang mit und so weiter und so weiter. Und da war tatsächlich ein ganz interessanter Abschnitt drin, dass man auch Vorbild ist in Umgang mit, wie heißt es denn? Ich muss es nochmal kurz raussuchen. Dass man quasi darauf achtet, wie man mit solchen Suchtmitteln und so weiter vor Kindern auch umgeht. Und dann denke ich mir manchmal, okay, eigentlich müsste das alle Mitglieder müssten das eigentlich mal von so einem Schützenverein, weil so ein Schützenverein ist auch gerne mal mit Alkohol dabei und so, dürfen dann nicht mehr schießen, aber es ist ja was Soziales, müssten das eigentlich mal unterschreiben, weil ich da manchmal echt denke, boah, also ja, ich habe es gefunden. Hiermit verspreche ich, Vorbild für die mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu sein. Punkt, Punkt, Punkt. Dann geht es um Fair Play. Aber hier auch eine aktive Vorbildfunktion im Kampf gegen Doping, gegen jegliche Art von Leistungsmanipulation sowie Suchtgefahren in Klammern, zum Beispiel Medikamenten, Nikotin- und Alkoholmissbrauch. Und übermäßiger Medienkonsum zu übernehmen und diesen damit vorzubeugen.
Okay.
Und da denke ich mir, warum nur ich als jemand, der diese Schulung jetzt machen muss und nicht der gesamte Verein? Könnte man sich mal überlegen, sage ich jetzt mal. Ne? Also, sehe das in vielen Fällen tatsächlich ziemlich kritisch, bin mir aber bewusst, dass ich hier kulturell gegen Windmühlen kämpfe. So, also das ist so drin, das ist echt schwierig.
Ja, es gehört für viele einfach so mit dazu, ne? Und das ist für viele eben dieses soziale Schmiermittel, was du sagst. Ich glaube, Ich vermute mal, viele könnten schon auch ohne. Also ich meine, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie hoch die Quote an alkoholabhängigen Menschen in Deutschland ist, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, ich hoffe mal, dass wir auch sozial sein könnten, wenn wir weniger Alkohol konsumieren würden. Aber es ist halt schon interessant. Ich meine, das ist ja so oft so. Da kann man jetzt Alkohol so wunderbar herausnehmen. Ja. Eigentlich wissen wir, dass es schädlich ist und dennoch tun wir es. So, und das ist halt bei ganz, ganz vielen Dingen so. Beim Alkohol ist es halt nochmal krasser, weil es halt so ein Genussmittel ist und weil es so für viele lecker ist, gut schmeckt so. Ja. Und dennoch, also mir kann ich wirklich sagen, mir würde nichts fehlen, wenn von jetzt auf gleich jeglicher Alkohol im Leben, also Alkohol wird ja auch noch für andere Dinge gebraucht, ne? Aber jetzt der Trinkalkohol verschwinden würde und es nur noch alkoholfreies Bier geben würde, mir würde nichts fehlen, wirklich nicht. Also das, wenn das alkoholfreie Bier auch weg wäre, das wäre schon schade, weil es gibt ja schon echt leckere, sehr, sehr leckere Biere, alkoholfreie Biere, die ich da sehr, sehr gerne trinke auch. Aber so den Alkohol mit den Wirkungen, die er tut, ne, was du ja auch meintest, was, glaube ich, viele auch so als Argument nehmen, ich bin dadurch lockerer, ich bin dadurch entspannter, ich bin dadurch vielleicht auch manchmal umgänglicher, dann merke ich, dass es, also vielleicht sagen würden mir manche Leute sagen, ich sollte mal mehr Alkohol trinken, damit ich das mehr wäre, aber ich für mich sage,
wonach du ja gerade auch gefragt hast, so wie nehme ich das, also zum Beispiel in Werbung oder Filmen oder wie auch immer war, also zumindest was Filme angeht, musste ich sofort an den ganzen MCU-Kosmos denken, also Marvel Cinematic Universe, wo ich daran denken musste, wie unkritisch oder sogar für so humoristische Szenen Alkohol verwendet wird. Also ich musste an Iron Man 2 denken. Ich glaube, es war der zweite Teil, wo Tony Stark wo dessen Blut so vergiftet wird durch die Metallsplitter aus dem ersten Teil, ne, die noch in seiner Brust festsitzen, bevor sie dann entfernt werden. Ja. Und der sich dann eben, weil sein Leben zu Ende geht, dann betrinkt und dann diese Party da sprengt in seinem Ironman-Anzug. So, was eher lustig ist, obwohl man weiß, so aus der Situation heraus vielleicht nachvollziehbar, aber komplett irgendwie unkritisch ist, oder dann Trinkrunde mit den Avengers, wo die dann versuchen, Thor's Hammer zu heben und so. Oder auch Guardians of the Galaxy, die natürlich sowieso gerne mit Tabus rumspielen und so. Also da denke ich so, und das gucken Kinder halt auch schon unter 12 Jahren. Also sau viele, also wie viel Merchandise gibt es für Grundschüler so aus dem, für das MCU, wie das auf den Filmen basiert und so. Also da denke ich, da eben so die kritische Anfrage, muss man das denn so nutzen?
Ja, es ist schon spannend. Also da, wie gesagt, das Wissen ist ja da. Es gibt, ich habe mal auch mal geschaut, es gibt auch offizielle Empfehlungen dazu, wie viel Bier man, also von der Regierung, von der Bundesregierung, von unseren, von unser aller Chefs quasi, wie viel Bier, wie viel Alkohol man wirklich trinken sollte. Und das ist natürlich erstaunlich wenig, also weil es sonst gesundheitsschädlich wird und so weiter und so fort. Also das Wissen ist da und dennoch wird es irgendwie, klar, da kann man wieder Lobbyismus und wer steckt dahinter, Geld, Kapitalismus hatten wir gerade schon bei Sony und der Disc und so weiter und so fort. Schon auch spannend. Ich hoffe, wenn ihr da irgendwelche Probleme mit habt, mit Alkohol, dann wendet euch da zum Beispiel ans Blaue Kreuz. Die sind da toll aufgestellt. Da gibt es viele, viele Anlaufmöglichkeiten, mit Menschen auch ins Gespräch zu kommen. Das ist eine Gefahr. Das ist etwas, womit ihr euch selbst und anderen schaden könnt, gefährden könnt. Von daher nehmt das bitte ernst, falls das in irgendeiner Art und Weise auf euch zutrifft. Wir reden wie immer hier so frei weg irgendwie über dieses große, wichtige Thema. Wenn dich, wenn euch das betrifft, dann rede da bitte auch gerne mit uns, schreibt uns gerne. Ja. Vielleicht ganz kurz dann noch, weil wir schon so weit fortgeschritten in der Zeit, in der Bibel Alkohol, ja, doch auch Thema, wir müssen gar nicht erst an das Abendmahl denken, wo natürlich Wein ausgeschenkt wird, aber selbst Jesus, Jesus Christ himself, macht ja aus Wasser Wein, damit eine Hochzeit weitergeht. Da gibt es ja erstmal auf den ersten Blick, genau wie beim Thema Gaming, keinen direkten Befehl, wie viel Alkohol sollte man trinken und überhaupt und so weiter und so fort. Und dennoch liest sich ja definitiv zwischen den Zeilen auch etwas darüber, wie wir mit Alkohol umgehen sollten. Aber jetzt du als Mensch, der im Johanneum war, was sagst du denn zum Thema Bibel und Alkohol?
Also als erstes ist mir der Satz von Paulus eingefallen, alles ist uns erlaubt, aber nicht alles dient uns zum Guten. Das ist natürlich irgendwie so ein, das kann man in allerlei Fällen für die eine oder andere Seite auch argumentativ, also ne, das ist so, willst du einen Graubereich, dann bitte. So, genau.
Ja, hier ist
Immer wenn
Christina.
etwas zu diskutieren ist, muss man sich dann die Frage stellen, ja, was ist denn dann das zum Guten dienen? Aber tatsächlich ist mir natürlich auch die Wundergeschichte von Jesus eingefallen, wo er Wasser zu Wein macht und im Prinzip dadurch ja eine ganze Feiergesellschaft dazu bringt, über die Stränge zu schlagen. Also das ist ja wahnsinnig interessant, wenn man sich das aus dieser Perspektive mal anschaut, dass Jesus in diesem Moment zumindest einen sehr unkritischen Zugang zu Alkohol hat und Konsum sogar fördert. Den Gästen hätte es mit Sicherheit besser getan, wenn er das nicht gemacht hätte und einfach nur Wasser weiter dann ausgeschenkt hätte, hätten die am nächsten Tag weniger Kater gehabt. Und die andere Richtung ist natürlich so, ja, das, was ich jetzt mal in meinen Notizen zum Thema mit einem Heiligungsbestreben bezeichnet habe. Also was dann schon eher in das genaue Gegenteil geht, so Abstinenz, weil da eben auch ein Kontrollverlust dahinter steckt oder zumindest für mich eng mit Alkohol verbunden ist. Und Kontrollverlust kann ja in ganz unterschiedliche Richtungen auch gehen. Das kann die Menge an Alkohol sein, die einfach dann gesundheitsschädlich ist und man vielleicht auch Dinge tut, die man hinterher bereut. So, das ist die eine Geschichte, ne? So der pure Konsum. Dann kostet Alkohol Geld, wenn man abhängig ist, dann, ne, dann hat das auch finanzielle Folgen insbesondere. Und wie viel gibt man für einen Kasten Bier aus? Also er ist noch zu günstig, ja, aber wenn man das in rauen Mengen konsumiert, geht das auch ganz schön ins Geld. Oder wenn eben Alkohol auch dafür benutzt wird, Probleme zu bewältigen, was ich in einem Praktikum während meines sozialen Arbeitsstudiums auch, wo ich Menschen kennengelernt habe, die vor wirklich krassen Schicksalsschlägen sich in den Alkohol geflüchtet haben und was natürlich keine Lösung war, die dauerhaft positiv war. Aber wo ich es auch nachvollziehen konnte, warum sie es gemacht haben und gleichzeitig sehr glücklich war, dass ich diese Schicksalsschläge nicht durchleben musste. Also ja, ich glaube, so das Thema Alkoholkonsum, man muss sich da schon echt fragen, warum? Warum will ich jetzt in dieser Situation greifen, was sind die Beweggründe? Und dann eben sich zu fragen, ist das das jetzt als Christ, also wenn ich jetzt schon Christ bin, so was würde Gott jetzt dazu denken? Ne, klar, auch das ist wieder sehr individuell geprägt vom Gottesbild und so weiter und auch welche Prägung man erlebt hat in der Vergangenheit. Aber ja, trotzdem sagt die Bibel halt jetzt nicht eindeutig, Alkohol ist schlecht. Es ist Teil der Gesellschaft. Es ist, es muss einen Umgang dazu geben. Und der sieht bei der einen Person so aus und bei der anderen Person so. Also es ist für mich wirklich, wirklich, wirklich schwierig, da ein Urteil zu fällen, weil ich niemandem nur aufgrund seines Alkoholkonsums irgendwie sein Christsein zusprechen oder absprechen könnte. Also das ist ja, ist ja auch nicht das Ziel dieses Gesprächs.
Auf keinen Fall.
Aber wie sieht eine differenzierte Sichtweise aus christlicher Perspektive aus zum Thema Alkohol, was Freiheit und Verantwortung, wie du es so schön in dem Skript, was mir vorliegt, genannt hast. Ja, wie sieht die aus? Das ist echt schwierig zu beantworten, finde ich.
Ja. Sehr schwierig, ja. Ich will nur ganz kurz am Ende noch einen Gedanken teilen, den hatten wir im Subnautica 2 Stream. Da haben wir über die anlässlich von Subnautica 2 über Klima und Umwelt und so weiter und so fort geredet. Und da haben wir auch darüber gesprochen, dass der Mensch oft ja der Meinung ist, dass ich oft der Meinung bin, ich gönne mir das jetzt. Das steht mir jetzt zu. Es steht mir jetzt zu, das Fleisch zu essen, das vielleicht unter schlechten Umständen gehalten und fertiggestellt, getötet wurde. Es steht mir zu, jetzt dieses Bier zu trinken. Aber es ist ja recht eindeutig, dass das, was, ich rede jetzt erstmal nur von mir, vielleicht ist es bei allen anderen anders, aber das, was ich glaube, was mir zusteht, dass das nicht immer das ist, was mir gut tut. Warum steht mir das zu? Warum bin ich der Meinung, ich habe jetzt dieses Bier verdient? Auch wenn es vielleicht mir gar nicht zu steht? Warum steht es mir zu und nicht jemand anderes? Und vor allen Dingen, warum steht es mir zu, wenn es doch vielleicht gar nicht gut ist für mich, weil Alkohol allgemein oder weil ich schon 3 Bier hatte oder. Und das ist für mich nochmal so ein deutlicher Hinweis darauf, dass wir Gemeinschaft brauchen, um auch darüber zu sprechen, was tut mir gut. Wir brauchen Gemeinschaft, weil wir vielleicht nicht alles wissen. Vielleicht wissen manche Menschen gar nicht, dass Alkohol schlecht ist. Oder vielleicht wissen manche Menschen gar nicht, dass ein Bier pro Woche der richtige Umgang ist oder. Ich brauche aber auch Gemeinschaft, um zu wissen, was macht es denn mit mir global gesehen, wenn ich jetzt das esse, das kaufe, das trinke mit dem Nächsten, der vielleicht tausende Kilometer weiter weg wohnt. Was für eine Auswirkung hat das denn auf den? Und ich brauche eben auch Gemeinschaft, um rauszufinden, was ist denn richtig, was ist denn gut? Und ich als Christ meine eben nicht nur Gemeinschaft mit den Menschen, natürlich, auf jeden Fall, Familie, Freunde, aber auch die Gemeinschaft mit Gott, die Gemeinschaft mit dem Gott, der von der Bibel bezeugt wird, der eben uns helfen kann, auch durch Paulus, auch durch so einen Satz, wie du ihn gesagt hast, der immer wieder hervorzitiert wird, der uns eben helfen kann zu sagen, was tut es denn wirklich gut so? Und ich merke, ich kann das für mich nicht alleine. Wenn ich das für mich alleine tue, dann bin ich egoistisch, dann denke ich viel an mich, so, weil mir das zusteht, ich habe das verdient. Deswegen braucht es meiner Meinung nach Gemeinschaft. Deswegen braucht es Demokratien, in denen das gemeinsam verhandelt wird, um noch am Ende ein bisschen politisch zu werden.
Ja.
Genau.
Ja.
Aber was sind eure Gedanken dazu? Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es doch richtig, richtig gerne einfach bei YouTube, bei Instagram oder auch bei Spotify, egal wo ihr gerade diesen Podcast hört, schreibt uns doch gerne mal eure Meinung. Nicht nur zum Thema Alkohol, das auch gerne, aber auch zum Thema, wie entscheidet ihr, wie entscheiden wir, wie können wir überhaupt entscheiden, was uns gut tut als Individuen und auch als Gesellschaft, und hat Gott da vielleicht auch noch ein Wörtchen mitzusprechen? Das war diese Folge, die erste Folge nach der Sommerpause. Kommt gerne noch zu Gamescom, der letzte Hinweis. Wir sind da von Mittwoch bis Freitag. Wenn ihr auch da seid, dann schreibt uns auch da gerne vorher nochmal. Und dann haben wir große, große Lust, uns mit euch zu treffen. Wir haben natürlich auch eine Agenda, sage ich mal. Wir haben auch Dinge, die wir erleben wollen auf der Gamescom. Aber auf jeden Fall haben wir immer noch mal Zeit auf einen Kaffee oder ein Eis mit euch. Schreibt uns da gerne, kommt gerne auf uns zu. Und dann sehen wir uns vielleicht in unseren Streams, vielleicht bei YouTube, vielleicht beim Podcast oder bei Instagram. Folgt uns gerne überall, lasst gerne einen Like da, drückt die Glocke oder vielleicht eben auf der Gamescom und beim nächsten Podcast auf jeden Fall auch wieder mit Maxi.
Ja.
Robin, danke für das schöne Gespräch und ich sag mal alles Gute euch, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Dieser Podcast ist ein Teil von YEET, dem evangelischen Content-Netzwerk.